Heute reden wir in der Late Night Show über die Einsteigerbox für das Avatar Legends Rollenspiel und über Gelände für Dungeons & Dragons. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Dies ist eine weitere Late Night Show, das wisst ihr vermutlich schon. Und wir reden heute einmal über eine Einstiegsbox, die deutsche Einstiegsbox für das Avatar-Rollenspiel. Und wir reden über Dungeon-Material für Dungeons & Dragons von D&D von Hasbro selber, von Wizards of the Coast. Wir fangen aber mit dem Rollenspielprodukt, wo viel Rollenspiel drin ist, an, nämlich mit der Einstiegsbox. Das Avatar Legends Rollenspiel, wir haben es schon öfters gespielt, wir haben schon drüber geredet. Heute geht es speziell um diese Box, aber ganz kurz nochmal. Es ist ein sehr erfolgreiches Crowdfunding gewesen. Es ist ein Powered by the Apocalypse Spiel, das sich mit der Welt der Avatar Last Airbender und Legends of Korra Serie beschäftigt und Abenteuer in unterschiedlichen Zeitebenen dieser Welt anbietet. In der Einstiegsbox, jetzt auch auf Deutsch, ist Material drin für Leute, die sowohl entweder als ganze Neulinge zum Rollenspiel kommen, als auch als Rollenspielende mal umsteigen wollen. Und dementsprechend ist es so ein Produkt, das irgendwo dazwischen ist, aber vor allen Dingen auch mit sehr hübschen Materialien zu bestechen weiß. Wenn man sie aufmacht, hat man erstmal eine Begrüßung mit einer Übersicht, was alles in der Box drin ist und direkt mit Sicherheitstechniken. Sehr modern und sehr vorbildlich. Generell in der Box wird auch entgendert. Das ist für viele direkt schon ein Problem. Ich verstehe zwar nicht warum, aber ich denke, ich erwähne es hier und auch, dass ich das gut finde. So, als nächstes an physischen Zusatzmaterialien, Materialien sind hier Würfel drin. Wie alle Powered by the Apocalypse Spiele wird dieses mit sechsseitigen Würfeln gespielt und die aus der Einstiegsbox haben ein besonderes Symbol drauf, das bei den anderen Würfelsets meines Wissens nach nicht dabei ist. Das sind nämlich Tui und La drauf, die beiden Geister von Mond und von Meer, die Ausgleich und das also Miteinanderarbeiten von Gegensätzen darstellen, was auch einem wichtigen Aspekt des Rollenspiels entspricht. 10 Würfel sind drin. Und dann haben wir noch ein Set an Kampf- und Regelkarten, die es leichter machen, den Überblick im Kampf zu behalten. Das System ist nämlich erstmal etwas komplex und erfordert einige Umgewöhnung, in dem Sinne, als dass man erst ansagt, wie man ungefähr vorgehen will in einer Kampfrunde und dann, ob man jetzt aggressiv sein will oder eher andere oder sich schützen will oder einfach sich zurückhalten und einen anderen Standpunkt einnehmen will, wird dann entschieden werden, wann dran ist und dann wird gewürfelt und nach der Qualität des Wurfes wird dann entschieden, was man überhaupt machen kann im Rahmen dieses Ansatzes. So, und weil das ein bisschen unintuitiv ist, zumindest wenn man damit anfängt, gibt es eine Übersicht dazu, wie diese unterschiedlichen Vorgehensweisen funktionieren und man sie einsetzt. Das habe ich selbst als sehr praktisch für die Übersicht im Kampf erlebt. Dann haben wir eine Weltkarte, die auf sehr stabilem Papier gedruckt ist. Wer die Serien kennt, ist mit dieser Karte, glaube ich, sehr vertraut und rechnet damit, dass die Kamera jetzt reinfährt und jemand sagt, and then the Fire Nation attacked. Wir haben ein Regelheft, das ziemlich knapp es tatsächlich schafft, das System vorzustellen und auch was die Grundideen hinter dieser Art von Rollenspiel sind. Es ist häufig ein sehr offenes Rollenspiel, bei dem die Mitspielenden sehr viel auch selber entscheiden und mit einbringen können und wo tatsächlich, wie man etwas macht, eher sekundär erzählt wird, zum Beispiel, ob man etwas mit Erdbändigen oder Feuerbändigen oder nur durch den Einsatz von Gadgets und dergleichen macht und es sehr viel grundlegendere Moves gibt, wie man zum Beispiel seine Ausbildung einsetzt, egal welche Ausbildung das ist, um das Ganze zu beschreiben. Und es gibt spezielle Moves, alles in einem PBTA-Spiel wird auf solche Spielzüge, auf Moves heruntergebrochen, die mit dem erzählerischen Gleichgewicht der gespielten Figur zu tun haben, ob sie eher zu der einen Richtung ihres Charakters tendieren oder zu der anderen, zum Beispiel eher zu Treue zur Familie oder zu Freiheitsgeist. Das ist tatsächlich kompetent übersetzt und angenehm zu lesen und sollte auch, denke ich, mehrfach gelesen werden, um da reinzukommen. Wir haben auch eine Reihe von Übersichtsseiten. Die sind auch auf ähnlich festem Papier gedruckt wie die Karte, weil sie einiges werden überleben müssen und häufig im Einsatz sind. Da sind vor allen Dingen die Regel für Kämpfe, Kampfabtausch und die Grundzüge für das normale Spiel mit drauf. Auch extrem hilfreich gewesen am Spieltisch. Das nächste Bundle hier drin sind 10 fertige Charaktere, die für unterschiedliche Epochen gedacht sind. Es ist zum Beispiel wenig sinnvoll, einen luftbändiger Charakter zu der Zeit zu spielen, wo es gar keine Luftbändiger gibt. Aber das steht dann auch jeweils mit drauf, wofür die geeignet sind und gedacht sind. Die haben alle ihre Hintergründe, die haben alle ihre unterschiedlichen Ausrichtungen in diesem Gleichgewicht, das alle Charaktere haben, mit 2 unterschiedlichen Extremen, zu denen sie tendieren können, und spezielle Züge und Techniken. Und außerdem haben sie wirklich sehr schönes und extrem stimmiges Artwork. Und dann kommt etwas, was durchaus der Kernteil ist, das Abenteuerheft. Es sind 2 Abenteuer da drin, einmal Unter purpurner Flagge und einmal Die brennende Zündschnur. Unter purpurner Flagge spielt zu Ära Aang, also nach der Last Airbender-Serie, als Aang als voller Avatar arbeitet. Und die Spielenden, die Charaktere, bekommen hier einen Auftrag direkt vom Feuerlord Zuko, der etwas überfordert ist damit, dass Piraten, die von seinem Vater noch einen tollen Deal angeboten bekommen haben, dass sie nicht mit Piraten sein müssen, sondern einfach einen Unterhalt gezahlt bekommen dafür, dass sie keinen Scheiß bauen, Dinge geklaut haben, die für die Erdennation als Kriegsreparation gedacht sind. Schlechte Situation. Und jetzt braucht es Leute, die möglichst unauffällig und effektiv und kostengünstig diese Sachen wiederholen. Und in Die brennende Zündschnur, da sind wir auch wieder nach einer Serie, diesmal nach The Legend of Korra, angesiedelt. Da geht es darum, dass in Republic City Speichermodule verschwunden sind, in denen Geisterenergie sich befindet, und dass jemand droht, damit einen terroristischen Anschlag durchzuführen, und man aufspüren muss, wer das war. Beide Abenteuer sind extrem lose aufgebaut, in dem Sinne, als dass es eine Vorstellung gibt der wichtigen NSC, was vielleicht die Gründe sind, warum sie Dinge tun. Ein paar Orte, aber auch ziemlich wenige, werden vorgestellt, und dann gibt es zumindest bei Die brennende Zündschnur noch ein bisschen was an die Hand, wie man eine tickende Uhr einbringen kann und die Spielenden immer wieder daran erinnern, dass sie die Sache zu einem bestimmten Zeitpunkt lösen müssen, sonst gehen irgendwann diese Geisterenergiebehälter los. Und bei dem anderen gibt es aber auch sehr vage Regeln für den Schiffkampf. Was ich schade finde, ist dass das, glaube ich, sehr überfordernd sein kann für Leute, die das erste Mal Spiel leiten. Man kriegt nur ganz, ganz wenig Struktur und wird dann mehr oder weniger damit alleingelassen, so als würde man jemanden wild auf einen riesigen Spielplatz werfen und sagen, so, ich hol dich dann um 5 wieder ab, du machst dir garantiert Freunde und tust dir nicht weh, ich bin ganz woanders und schau nicht hin. Ich bin absolut für Player Empowerment und ich liebe selber Improvisation und in einer Sandbox herumzutoben, aber diese Sandboxen sind auch nicht sehr ausgearbeitet und haben, wie gesagt, nur sehr wenige Orte, die teilweise auch nur oberflächlich beschrieben werden. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, dass etwas mehr Bande, gegen die man bopsen kann und dann wieder in die Handlung zurückkommen, hilfreich ist, wenn man das erste Mal Spiel leitet. Es muss ja nicht gleich Railroading sein, aber zumindest ein stringenter Ablauf oder wirklich eine Aussage, was der Hintergrund des Abenteuers ist, weil allein in Die brennende Zündschnur gibt es 3 verschiedene Organisationen, die die Täter sein könnten, und man soll selber entscheiden, welche das war, und dann kann das mal so laufen oder mal so. Es ist zu vage. Also als Einstiegsbox sind alle diese Materialien gut und absolut nützlich zum Spielen, aber das Abenteuerheft ist nicht für Einsteiger meiner Ansicht nach. Und nach meiner jetzt doch inzwischen recht umfangreichen Erfahrung mit Einstiegsboxen und damit, wie es ist, sowas auch zu versuchen, vom Blatt zu spielen oder mit wenig Ahnung vom System zu spielen. Dementsprechend bekommt diese Box 7 von 10 möglichen Punkten als ein solides Produkt, das aber in einem seiner Teile irgendwie für mich nicht das trifft, was es versucht zu machen. Aber es ist ausgesprochen hübsch und hat tolle Würfel. Gut. Das war die Avatar Legends, das Rollenspiel Einstiegsbox auf Deutsch. Wie gesagt, sie ist kompetent übersetzt und durchaus angenehm zu lesen. Reden wir über Campaign Case Terrain. Es gibt 2 verschiedene Campaign Cases, meines Wissens nach. Das andere ist Monsters oder Creatures. Hier ist dann dementsprechend Terrain drin. Was ist ein Campaign Case? Was enthält das und was versucht es? Das soll einfach ein tragbares Köfferchen sein, mit dem man als Spielleitung zu einer Runde geht, es dann auspackt und damit alle Dungeon-Bedürfnisse und Battlemap-Bedürfnisse erfüllen kann. Zu diesem Zwecke ist es erstmal eine stabile Box. So viel muss man ihm zugutehalten. Und dann ist eine flache Stiege hier als erstes drin. Darin befindet sich eine größere, ausklappbare Battlemap. Die ist auf der einen Seite mit klassischen grauen Dungeon-Tiles versehen und auf der anderen Seite mit Gras, Grünzeug. Ich falte das mal aus, damit ihr seht, wie groß das ist. Ich habe das auch schon einige Male aus- und wieder eingefaltet und es hat es lebendig überstanden, obwohl ich zugegebenermaßen sehr gut darin bin, diese Dinge dann zu zerstören. Wenn einem das nicht genug Platz ist, ist da drunter noch einmal Raum für 2 Stapel von weiteren aneinander puzzelbaren Geländeteilen, die gleichen Oberflächen haben. Es gibt Gras und es gibt Steinboden. Und der letzte Part und der für mich tatsächlich spannendste ist dieser Ordner, in dem 5 Aufkleberfolien drin sind. Die Aufkleber funktionieren nicht standardmäßig mit Kleber, also du packst sie irgendwo drauf und dann musst du sie da mühselig mit Spüle wieder runterkriegen, sondern die haften und lassen sich wieder ablösen und wieder aufkleben und wieder ablösen. Das ist zumindest die Idee dahinter. Und es gibt alles Mögliche an verschiedenem Standardkram, Bücherregale, Kisten, eine Brücke, Leichen, Stapel von Schädeln, aber auch Material für draußen, Ruinenteile, Gebüsch und dergleichen. Sind, ich glaube, ich habe schon gesagt, 5 davon. Und damit kann man dann Räume, Außengelände und dergleichen einrichten. Sind, wie gesagt, ziemliche Standardsachen, reiner Fantasy-Kram, aber viele übliche Situationen wie, ihr seid im Lager oder ihr findet einen Karren, der überfallen worden ist oder ihr seid in 1, 2, 3, 4 Räumen in der Villa eines Bösewichts oder ihr seid unter der Erde in einem Dungeon, die kann man damit abbilden. Ich habe das jetzt mehrfach verwendet und habe dabei es direkt gleich runtergekürzt, muss ich sagen, zu nur diesem Teil. Das ist schon ziemlich viel Platz, auf dem man dann auch mit Dry Erase Stiften Dinge einzeichnen kann und dann ploppt man da seine Miniaturen oder Marker und dergleichen drauf und diese Aufkleber. Das ist ideal dafür, wenn ich unterwegs bin und irgendwo leiten will und ich habe nur einen kleinen Rucksack oder so etwas dabei, weil ich mehrfach einen Zug umsteigen muss oder ähnliches. Dafür ist es wirklich eine praktische Lösung. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe mich zwischendurch gefragt und musste dann nochmal sicher gehen, dass ich mich nicht vertan habe, ob ich vielleicht Teile des Inhalts verbummelt habe. Es sind 5 Aufkleberfolien hier drin und ich ging fest davon aus, es wären 6 und ich hätte einen verloren, aber es sind einfach 5. 3 links, 2 rechts. Das stört erstens mein Gefühl für Symmetrie und zweitens habe ich irgendwie das Gefühl, da hätte man noch deutlich mehr reinpacken können. Da ist Platz und es hätte noch eine Menge Sachen gegeben, die man auf solche Aufkleber mit hätte draufpacken können. Zum Beispiel, um einen schönen Marktplatz auszugestalten, mehr Material für einen stilvollen großen Friedhof, etwas, womit man eine Kreuzung gestalten kann. Es, also vielleicht auch mehr als einfach nur die absolute Box-Standard-Fantasy. Etwas, was vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Gothic geht. Aber Leute wollen ja auch Curse of Strahd spielen. Da hätte vielleicht einfach mehr drin sein können. Und hier in dem unteren Teil ist eine Halterung, Und ich ging fest davon aus, dass ich den Dry Erase Stift, der da drin war, verbummelt habe. Schande über mein krümeliges Haupt. Nein, Schande über das krümelige Haupt dieser Kiste, denn da ist ein Vertiefung für einen Stift drin, der gar nicht da drin ist. Zumindest laut den Angaben bei Händlern, was den Inhalt angeht, als ich nochmal gecheckt habe. Am Ende ist das Einzige, was cool ist, aber noch nicht mehr jetzt irrsinnig innovativ, diese Sammlung an Stickern, wo ich mir aber vielleicht eine größere Bandbreite gewünscht hätte. Und Dungeon-Tiles, die man mit Dry-Erase-Stiften bearbeiten kann und dergleichen, gibt es auch in anderer Form. Und ich weiß, normalerweise reden wir bei Orgenspalter TV nicht über die Bepreisung von Dingen, aber in diesem Fall für die Menge an Material, die ich hier habe, ist es im Endeffekt etwas bedruckte Pappe und ein paar Aufkleber und dann die zugegeben stabile Box, ist der Preis, es wird in der Regel so für 70 Euro angeboten, doch schon happig. Wir haben sehr viele verschiedene Dungeon-Lösungen schon ausprobiert und zu dieser hier greife ich, um ehrlich zu sein, wirklich nur, wenn ich mit ganz leichtem Gepäck reisen muss und wenn es auch nicht darum geht, vor der Kamera zu spielen, zum Beispiel, wo es dann einen größeren Schauwert haben muss, sondern wo es wirklich einfach nur darum geht, eine eindeutige Zuordnung zu haben, wo was ist, und es ist ein bisschen hübscher, als wenn ich es einfach nur auf Karo-Papier mit einem Edding drauf gekritzelt habe. Und dann, wie gesagt, lasse ich die Puzzleteile zu Hause, weil die tatsächlich gar nicht nötig waren bei keiner der Sessions, die ich damit geleitet habe und wir immer damit ausgekommen sind, auf dem einen Brett zu arbeiten und dann halt zwischendurch Dinge wegzuwischen. So große Tische hat man gar nicht, dass man das alles darauf ausbreiten kann. Vielleicht irgendjemand, niemand, bei dem ich geleitet habe. So, am Ende sind das 5,5 von 10 möglichen Punkten für diese Box, die mich zwischendurch an meinem Erinnerungsvermögen hat zweifeln lassen. Wie gesagt, ich war überzeugt, ich hätte Teile verloren, die nie drin waren. Es gibt andere Dungeon-Lösungen, die ähnliche Dinge machen und dabei günstiger sind oder das schlauer zusammenstellen. Und es ist nur für einen ganz speziellen Nutzen für mich sinnvoll, den ich ja jetzt schon beschrieben habe, und richtet sich ansonsten, denke ich, an Leute, die Dungeons & Dragons spielen und sonst nichts anderes und auch keine anderen Lösungen für Dungeon-Pläne, für Maps oder dergleichen sich angeschaut haben. Gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir werden übrigens in absehbarer Zukunft nochmal ein Rundumschlag-Video machen, wo wir über unterschiedlichste Dungeon-Lösungen reden. Da wird auch dieser Campaign-Case mit drin sein, aber da werden wir zeigen, was es alles an verschiedenen anderen Sachen noch gibt, die teilweise natürlich noch sehr viel schmerzhafter, teurer sind, aber dafür andere Stärken mitbringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Schön, dass ihr da wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.